Ich wollte euch ein Büchelchen empfehlen. Das mit den Skeletten drauf. Ja, darf man so ein Cover machen als Christ mit Skeletten drauf? Death Valley im Tal der deutschen Knochen. Ja. Und das lehnt sich an diese Vision von Hesekiel 37, wo da der Prophet in das Tal dieser Gebeine versetzt wird. War keine schöne Vision, ne? Die meisten von uns wären gleich wieder raus gewesen. Wir sehen da ein Tal voller Knochen und denken, das kann ja nicht vom Herrn sein, ne? Also und wieder raus. Wenn es vom Herrn ist, muss es ja nett sein. Immer positiv, ne? Es wurde auch positiv. Aber erstmal war es gruselig. Und Gott fragt ihn die entscheidende Frage, die wir auch hinsichtlich Deutschland stellen müssen: Werden diese Knochen wieder lebendig? Also nicht, wie kriegen wir sie alle in die Kirche, sondern wie werden die lebendig? Wie werden die lebendig? Und der Prophet hat sehr diplomatisch geantwortet: Herr, Herr, du weißt es. Eine sehr gute Antwort. Herr, Herr, du weißt es. Ja, und dann, ihr kennt die Geschichte natürlich alle, dann soll er also zu diesen Knochen sprechen. Ihr wisst ja, wir müssen ja sprechen. Es passiert bei Gott alles durch Worte. Also, was soll man denn diesen Knochen sagen? Und er sagt ihnen dann eben, also hört mal, ihr Knochen. Und die Knochen haben geantwortet, wir haben ja keine Ohren, wir können ja gar nicht hören. Aber der Prophet unverdrossen: Hört, ihr Knochen, das Wort des Herrn, ihr sollt leben. Ihr sollt leben. Schön, ha? Ja, die Knochen wussten auch nicht recht, was das zu bedeuten hatte. Haben sich umgeschaut, niemand lebt. Das kann ja gar nicht sein, ne? Wir sind doch alle gleich tot, also das kann man doch nicht aus der Reihe tanzen, da kann man doch nicht. Also wunderbar, und dann, ja, ruft er den Geist des Herrn, und der Geist kommt und sortiert die ganzen Knochen. Das war die erste Welle des Heiligen Geistes, Ordnung auf das Totenfeld zu bringen. Na, sowas. Und die Knochen wurden da alle durch den Wind, wurden die da alle sortiert, und ich weiß nicht. Und der Herr hat mich gefragt: Was meinst du, wie lange das gedauert hat? Und ich dachte mir, das liest sich so, als wie so 10 Minuten oder so, ne? Der Herr sagt: Ein paar hundert Jahre. Es dauert, euch wieder auf die Reihe zu bringen. Jahrhundertelang war für die Kirche nur ein Thema wichtig: die Ordnung. Stimmt? Ordnung, Ordnung über alles. Hauptsache, es ist ordentlich. Lebendig musste man auch noch gar nicht sein, ne? Hauptsache, die Ordnung stimmte. Also das war sehr wichtig. Und so hat man also die Ordnung ganz, ganz hoch aufgesetzt. Und ja, der Geist hat auch diese Ordnung hergestellt und diese Millionen von Knochen sortiert. Und Gott sagt: Diese Knochen sind mein ganzes Volk. Ja, darf man sowas überhaupt denken? Aber Gott sagt, dass diese Knochen sind, also mein ganzes Volk, und die sind alle in ihr Grab hinabgesunken und haben sich da häuslich eingerichtet. Kirche im Grab. Wunderbar. Kommt alle am Sonntag. Lasst die Knochen tanzen. Ja, und dann waren aber diese Knochen gut sortiert, aber noch nicht lebendig. Und das ist sehr wichtig für uns, dass wir das begreifen. Einmal Heiliger Geist reicht nicht. Was wir brauchen, ist immer Heiliger Geist. Und die ganze Gemeinde sagt: Amen. Das ist nicht nur für mal. Aber da waren ja keine Gefäße für den Geist. Was ist denn das Gefäß für den Geist? Ein menschlicher Körper. Ist doch der Körper der Tempel des Heiligen Geistes. Ja, nur also, da waren aber ja keine Körper. Also, der Geist kam, rauschte durch, wieder raus. Hast du schon mal erlebt? Viele Gemeinden haben das erlebt. Der Geist kam und der Geist ging. Und sie wussten nicht, wie ist uns geschehen? Was ist passiert? Ja, wir haben also wirklich hier die Kraft Gottes erlebt und es war nur wirklich wunderbar und großartig, aber er konnte nicht bleiben. Er konnte nicht bleiben. Also brauchen wir jetzt eine nächste Phase. Die nächste Phase kam, dass der Geist ein zweites Mal kommen musste. Und diesmal ging es darum, dass auf diese Knochen Fleisch und Blut kommt. Sah bestimmt nicht besonders schön aus. Wie das also nun vonstatten ging, dass Fleisch und Blut kam. Und Fleisch und Blut ist was anderes wie Knochen, oder? Die Knochen denken sich, gut wäre mehr Knochen. Oder lass uns sehr gute Knochen sein. Wir wollen sehr gute, sehr bekehrte Knochen sein. Aber jetzt kam etwas, das war nicht mehr Knochen. Das war nicht mehr von demselben. Das war was ganz anderes. Jetzt kam Substanz, aber eine ganz andere, auf diese Knochen. Und die Knochen mussten begreifen, ey, es geht gar nicht um uns. Wir sind ja gar nicht das Eigentliche. Wir sind nur die Träger des Gefäßes für den Geist. Da mussten die Knochen doch noch lange drüber sprechen, viele Symposien. Also das hat noch lange gedauert, bis aber das Fleisch fing an zu wachsen und dann wurden die, wo es anfing, ausgeschlossen. Und ihr kennt die ganze Geschichte, so geht das immer. Und dann, ja, aber dann steht da, lebendig waren sie noch nicht. Immer noch nicht. Ich weiß nicht, wenn man die gefragt hätte, glaubt ihr, ihr seid lebendig? Ich glaube, die meisten hätten gesagt, ja, nun, du siehst doch, klar. Das haben wir noch nie gehabt. Das ist ja wohl hier Erweckung pur, ne? Kann man auch so sagen. Aber die Erweckung war noch nicht zu Ende. So, jetzt waren die, also vielleicht die Körper waren da, aber lebendig waren sie noch immer nicht. Ihr lieben Leute, wir können uns über den Grad unserer Lebendigkeit eine Menge vormachen. Und wir können den Herrn fragen, wie lebendig bin ich wirklich? Nicht eingebildet, nicht wie es theologisch passt, sondern wirklich. Wie ist das wirklich? Diese Geschichten stehen da doch alle drin für uns. Das sind ja nicht Geschichten nur für Israel und für irgendwann und für irgendwo. Das ist alles geht um uns. Deswegen im Tal der deutschen Knochen. Gott hat mich mitgenommen in einer Vision, auch in dieses Tal. Aber nachher hat er mir gesagt, das sind aber nicht die israelitischen Knochen, das sind nicht denen ihre, das sind eure. Das sind die Deutschen. Ich dachte mir, naja, okay, sehr aktuell. Und er redete zu mir über die deutschen Knochen. Ja, Ordnung ist also schon mal für die deutschen Knochen. Ja, eine ganz große Sache, ne? Ah, dann die Sache mit dem Körper, ja, es ist schon schwierig, ne? Und dann, jetzt sind die Gefäße da, die Körper sind da, die Gefäße für den Geist sind hergestellt. Und der Geist kam ein drittes Mal. Er wurde gerufen von den vier Winden oder den vier Himmelsrichtungen, wurde der Geist gerufen. Und er kam in diese Gefäße, er kam in diese Körper, so wie Gott am Anfang den Geist in die Nase des Körpers des Menschen geblasen hat, kam der Geist jetzt in diese Körper und sie wurden lebendig. Ja, daran sollt ihr erkennen, dass ich es bin, wenn ich euch wieder lebendig mache, wenn ich euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse und euch wieder lebendig mache. Ist lebendig sein das bessere Todsein? Stirbst du noch oder lebst du schon? Ikea, hast du schon mal gehört? Stirbst du noch oder lebst du schon? Also, wir können viel lebendiger werden. Das ist immer das Ziel Gottes. Mehr Leben, Auferweckung. Die Toten sollen lebendig werden. Und damit die Toten lebendig werden, das braucht immense, ungeheure Energie. Es braucht so viel Kraft. Also, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Ja. Deswegen, Gottes Angesicht leuchtet wie die Sonne. Hier ist unendliche Power. Unglaubliche Energie, die selbst die Toten wieder lebendig macht. Ist das gut? Ja, es ist schon gut. Hört sich gut an, genau. Aber es ist unsere Geschichte. Unsere Geschichte. Wie ist unser Zustand? Wie lebendig sind wir? Wie heil ist unser Gefäß? Wie viel Geist können wir aushalten, dass er auch bleibt und nicht nur durchrauscht? Oben rein, unten wieder raus, ne? Und wir fragen uns, wo ist er geblieben? Was stimmt nicht mit dem Geist? Ja, was wäre besser die Frage, was stimmt nicht mit mir? Wo sind noch die Risse in mir? Und Klaus hat schon allerlei Seelsorgen gemacht, um die Gefäße zu reparieren. Ja. Aber wichtig, der Geist kommt auf keine Institution. Der Geist kommt auf keine Organisation. Der Geist kommt immer nur auf und in Menschen. Das ist sowas von wichtig für uns. Wir wissen das, aber wir wissen es nicht gut genug, ja. Wir meinen immer wieder, nein, der Dienst, die Organisation und diese Veranstaltungen, es ist das, das, das. Nein, das ist es nicht. Es bist immer du. Du hast ja den Körper. Und den Mund übrigens ja auch noch, ne? Dein Körper hat auch noch den Mund. Also, da will der Geist dann auch wieder rauskommen. Aus dem Mund. Ja. So sieht's aus. Erweckung ohne Ende. Und das Ziel ist, dass der Geist auch in uns Menschen auch bleiben kann. So, wir müssen nicht irgendwo immer hinlaufen, um wieder was zu kriegen. Wir haben und es bleibt. Und wir sind ein sehr großes Heer Gottes. So hat die Geschichte geendet. Die kamen auf ihre Füße. Ein sehr großes Heer Gottes. Warum ein Heer? Weil es gibt auf der Welt noch viele Knochentäler. Und dieses Heer, das jetzt das Leben in sich hat, muss also hinausgehen in die anderen Knochentäler. Und sagen, ich war wie ihr. Ich weiß, wie es geht. Wir rufen den Geist. Und die Knochen, das wissen wir nicht. Ah, und du? Doch, ich weiß. Und dann bist du der Prophet. Dann bist du der Prophet Gottes, der geht dahin, wo der Tod ist. Will man dahin? Nicht immer gerne. Es ist nicht schön. Aber du hast das Leben. Das verpflichtet. Ja, also ich wünsche uns allen sowas von sehr, dass wir lebendig werden ohne Maß. Wie lebendig kann ein Mensch denn sein? Wir haben doch keine Ahnung. Wir kennen nur das Zombietum. Wir kennen nur diese Halblebigkeit. Dieses bisschen. Aber so richtig satt und fett lebendig, dass es uns aus den Knopflöchern fließt. Wann haben wir das erlebt? Wie ist das? Wir sind dann gar nicht wiederzuerkennen, weil wir sind so dermaßen lebendig. Wir stören den Friedhof. Wir stören das alles, ne? Auch Jesus, ne? Jesus kam auf den Friedhof und die Knochen zitterten schon und wussten, Hoffentlich hat er die Friedhofsordnung gelesen, dass man sich hier also wirklich benimmt. Aber Jesus, nein. Nein. Damit ihr glaubt, Lazarus, komm raus. Und Lazarus, sehr gehorsamer Toter, kann man sich echt eine Scheibe von abschneiden, hat nicht drauf bestanden, nein, das geht ja nicht. Ich meine, ich bin ja schließlich tot, ne? Er hat keinen Widerstand geleistet, nicht gesagt, nein, 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 sondern, ja, Herr, auf dein Wort. Kam raus aus dem Grab. Nehmt ihm die Binden ab. Genau. Und die Leute, was werden die Leute gedacht haben? Oh Mann. Es war eine andere Episode, da haben sie so den Sohn, den einzigen Sohn einer Witwe, glaube ich, irgendwie, waren auf dem Weg zum Friedhof. Jesus hat sie nicht ankommen lassen, kam gar nicht erst an auf dem Friedhof. Also er hat die Prozession da dann unterbrochen und gesagt, was ist denn hier los? Und es wurde gesagt, ja, also dieser Sohn dieser Witwe, der ist also gestorben und tragisch und ganz schlimm und überhaupt. Und Jesus sagt, darf ich mal ran? Und okay, haben sie ihm dann also zugelassen. Sie wussten ja nicht, was kommt, ne? Und dann hat er diesen Sohn wieder lebendig gemacht und ihn seiner Mutter wiedergegeben. Bitteschön, Prozession kann umdrehen. Ja, wir haben schon alles gebucht, wir haben schon bezahlt. Sterben ist teuer, hallo? Sehr teuer, besonders in Deutschland. Wurde die Prozession also abgebrochen, weil der war wieder lebendig geworden. Ist das schön oder ist das schön? Also das ist so wichtig für uns. Jesus ist gekommen, um das Leben zu bringen, um die Toten lebendig zu machen. Ich lebe, ihr sollt auch leben. Jesus ist nicht in erster Linie gekommen, um uns neue Gebote beizubringen, damit wir auch noch wieder alles noch richtiger machen. Die Ordnung, ne? Die wichtige, wichtige Ordnung. Aber Jesus sagt, nein, 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 ich bin das Leben und ich mache euch lebendig. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Und das Leben. Der Dieb kommt, um zu würgen und zu stehlen und so. Ich aber, dass ihr das Leben habt und das Leben im Überfluss, im Übermaß. Eigentlich sollte das Hauptkennzeichen der Gemeinde meiner Meinung nach Leben sein. Wir sind wirklich, wirklich viel lebendiger wie die Toten. Ich meine, da muss man doch einen Unterschied erkennen. Das ist doch was ganz anderes. Wie kann das sein, dass man da kaum den Unterschied bemerkt? Das kann nicht stimmen. Ja, und da, wo wir sind, sollte dieses Leben also ausbrechen. Weil in uns ist der Geist, in uns, weil wir einen Körper haben, in uns kann der Geist bleiben. Frage, schreib's in deine Kladde. Wie viel Geist kann in mir bleiben? Was ist damit? Das Maß, das wir haben, ist doch noch nicht das volle Maß, oder meint ihr? Wir sind ja irgendwie ganz am Anfang, aber doch schon so lange Christen. Wie kann das sein? Und wir müssen das klären. Das ist einfach so. Das geht nicht anders. Wir müssen das rausfinden, wie das ist mit dieser Lebendigkeit, ne? Weil das ist es, worum es geht. Wir sollen lebendig werden. Steh auf aus den Toten. Der Christus wird dir leuchten. Da ist die Power. Das ist nicht nur, dass einer mit einem Heiligenschein vor dir hergeht, sondern das ist, er hat die Kraft, er geht vor dir her, er weiß, wie das Leben geht, er weiß, wie der Weg des Lebens ist. Wir wissen das nicht, wie der Weg des Lebens ist. Wir sind denn ja noch nicht gegangen. Was wissen wir denn darüber? Und was nutzt es, unser Wissen? Also wir müssen mit Jesus diesen Weg gehen, diesen unbekannten Weg, und vor unserem Füßen her macht er Licht. Ein Schritt macht er Licht für den nächsten. Wir würden gern das Ganze schon mal wissen, ne? Aber er macht immer so Licht, einen Schritt weiter macht er Licht vor uns her, gehen wir den Weg, den Schritt, dann wird wieder Licht gemacht. Und so gehen wir einen lichten Weg mitten durch die Finsternis. Und der Christus leuchtet uns. Nicht nur, dass wir dann sehen, aber das ist ja schon sehr viel, wenn wir sehen, sondern auch dieses Licht, dieses Leuchten wie die Sonne, da ist die Power, da ist die Kraft. Und wir werden ständig aufgeladen, wir werden ständig energetisiert von dieser Kraft. Hat die Kraft Grenzen? Die Kraft hat keine Grenzen. Das ist uns schwer vorzustellen in einer vergänglichen Welt, dass es Dinge gibt, die werden nie weniger, die werden nie leer. Kannst du den Becher trinken und trinken und trinken und trinken und trinken und trinken? Der wird nie leer, der fließt immer über. Er wird nicht leer, er wird nicht leer. Da können Tausende, Millionen können diesen Becher trinken, der Becher wird kein bisschen leerer. Du musst nicht sagen, nee, den Becher nehmen wir weg, den haben wir jetzt. Für uns. Die anderen nicht, wir haben. Der Becher fließt über und fließt über und fließt über und er fließt aus dem Tempel heraus und wird ein Fluss. Jetzt sind wir dann bei Hesekiel 47, ne? Wo unter dem Tempel, unter der Schwelle des Tempels her, fließt dieses Wasser, das ausgebrochen ist, mitten in dem Haus, in dem Tempel, ist das Wasser ausgebrochen auf einmal und dann rinnt es unter dieser Schwelle des Tempels hervor. Ist das schön oder ist das schön? Es ist so schön. Und der Prophet weiß auch nicht, was er jetzt denken soll. Ich meine, wir haben jetzt kapitellang dieses Haus gebaut. Es ging alles um das Haus, das Haus, das Haus, das Haus, die Gemeinde, die Gemeinde, die Gemeinde. Wir sind ja wie Gehirn gewaschen. Wir können nur Gemeinde, Gemeinde, Gemeinde. Haus denken wir allerdings. Gemeindehaus, Gemeindehaus, Gemeindehaus. Und wir sind so darauf fixiert, ne? Und jetzt ist das Haus gebaut. Ach, neues Gemeindehaus. Wunderbar. Die Ordnung vollkommen. Wurde kapitelweise die Ordnung genau beschrieben, wo alles, aus welchem Material und wo das steht und wo das und wie das gemacht ist und wie das mit Gold überzogen wird und alles. Also voll das Bauprojekt und alle Männer sagen, ja, Bauprojekt, also da bin ich ja dabei, ob ich lebendig bin oder tot. Haus gebaut. Der Prophet steht, erwartet, jetzt kommt die Einweihung. Große Einweihung. Aber was passiert denn da? Wasserschaden. Wasser läuft. Läuft da einfach raus. Was ist das? Das war so nicht geplant, das haben wir ja gar nicht. Waren wir das? Haben wir das so gebaut, dass da Wasser rausläuft? Schnell nochmal in die Pläne gucken, auch die Wassersystem, alles. Und was hier stimmt doch was nicht, ne? Und jetzt fließt dieses Wasser also unter der Türe. Alle diese Bilder, diese Begriffe, so schön, oder? Unter der Türe her. Jesus an der Tür. Klopft an. An das Haus und sagt, macht mir mal auf, ne? Die Musik spielt hier draußen, ne? Und die Gemeinde sitzt drinnen, nein, wir haben hier unseren Gottesdienst. Was interessiert uns da draußen? Wir sind drin. Und der Herr sagt, und ich bin draußen, was machen wir jetzt? Wir verständigen uns durch die Tür. Und genau so ist der Zustand vieler Gemeinden, durch die Tür. Ja, vielleicht wird der Herr die Tür irgendwann eintreten und sagen, jetzt ist aber mal gut, Leute. Was ist das für ein Spiel, was wir hier betreiben? Ne? Ich werde mal eure ganze Hütte flachlegen. Ne? Raus mit euch. Hier, da draußen ist das Leben. Es gibt so eine kleine Geschichte, wo eine katholische Frau, die geht jeden Tag zur Messe. Es gibt ja so katholische Kirchen, jeden Tag ist Messe. Und die ging also jeden Tag zu dieser Messe nach Gewohnheit und sie ging da also hin. Und eines Tages nach vielen Jahren war die Türe verschlossen. Und sie war also außer sich und hat probiert, sie kommt nicht rein, die Türe ist so. Und dann hebt sie die Augen und sieht ein Schild an der Tür, ich bin hier draußen. Fand ich schön. Ich bin hier draußen. Ja, und dann wisst ihr die Geschichte, dass dieses Wasser fließt und dann je weiter das Wasser kommt, desto tiefer wird das Wasser. Und es wird dem Propheten dann also, ein Engel ist extra abgestellt, um ihm also hier aus der Verwirrung rauszuhelfen und ihn da an dem Wasser entlang zu führen. Und das Wasser wird immer tiefer, ne, bis zu den Knöcheln, und bis zu den Knien, und bis zu den Hüften. Dann ist das Wasser so tief, dass man nicht mehr durchgehen kann. Wasser zum Schwimmen. Ist das ein Bild für Dynamik oder nicht? Ne? Das wird alles in Fluss gebracht. Alles wird in Fluss gebracht. Alles wird in Bewegung gebracht. Nicht stehen bleiben, nicht Friedhof, kein schöner Sarg, keine wunderbare Kapelle. Schluss. Lebendig werden ist angesagt. Alles kommt in Bewegung. Wir legen das alles fest. Staumauer. Wir halten das Wasser fest. Sonst fließt es ja weg. Ja, und dann heißt es, dieses Wasser, also wohin dieser Strom fließt, wird alles lebendig. Es ist das Wasser des Lebens und wo es hinkommt, wird alles gesund und alles wird lebendig und dass die vergifteten, abgestandenen Wasser werden von diesem Wasser wieder belebt und wieder gereinigt und also dieses Wasser und es fließt hinab in die Wüste. Ach ja, na da wollte ich ja nicht unbedingt hin, ne? Aber mit so viel Wasser im Rücken kannst du auch in die Wüste. Und dann wird die Wüste zu einem Paradies. Habt ihr die Filme gesehen? Immer wieder, ich bin begeistert, wenn ich das mal sehe, dass wenn in so Wüstenregionen dann nach Jahren dann mal Wasser, es einmal dann regnet und so, dann BAM, einen Tag später alles grün. Und du fragst dich, ja, wie jetzt, ne? Wo war das alles? Anscheinend irgendwie die Saat liegt da Jahre, Jahrzehnte liegt die da irgendwie in dem Sand, ne? Auf einmal das Wasser kommt und wie eine Explosion. Blumen ohne Ende, alles wird grün, rasend schnell, Vögel tauchen auf. Also das Leben, ne? Das Leben kommt fett und stark und wuchtig und reich und überschießend, ne? Wenn das Wasser kommt. Jetzt stell dir vor, du predigst einer Gemeinde, das Wort ist der Same, das Wort ist die Saat und du säst und du säst und du säst und du säst und du bewässerst nicht. Und du denkst dir also, diese sture Gemeinde, die will einfach nicht hören. Müssen wir ein bisschen mehr predigen. Ja, gute Idee, noch mehr Saat drauf. Auf den trockenen Boden. Saat ohne Ende. Was passiert? Schrecklich wenig. Nichts geht auf. Ja, es bräuchte Wasser. Ne? Es bräuchte Wasser. Und ich glaube, viele Gemeinden, wenn das Wasser kommt, die werden explodieren. Wie die Wüste. Da ist ja viel Saat. Da liegt ja unheimlich viel. Ne? Nur, es war kein Wasser da. Ne? Keiner hatte Kraft dafür. Keiner war lebendig genug dafür. Aber jetzt, wenn das Wasser kommt, dann geht die Saat auf. So viel Saat. Und die Gemeinden werden zu Paradiesen und wissen gar nicht, wann wir das etwa. Also, das ist uns ganz neu. Was passiert? Was geht hier vor sich? Ja, und dann kommt ja der Prophet, wird wieder zurückgeführt von dem Engel an dem Wasser und dann sieht er diese Bäume stehen, die Bäume des Lebens mit den Blättern zur Heilung der Nationen. Was heilt die Nationen? Dass wir sie anpredigen. Ah, genau, das wird es sein. Was sind das für Blätter? Was ist das, was da gewachsen ist? Ne? Der Geist braucht immer ein Gefäß, er braucht immer einen Körper, er braucht immer jemanden. Und dann wird der Baum des Lebens auch in dir wachsen. Und du selbst wirst ein Baum, du wirst kein Gemeindemitglied in altem Sinne. Die Gemeinde wird ein Wald. Schönes Bild für Gemeinde, oder? Lasst uns ein Wald werden. Ich meine, ein Wald ist also wirklich toll, ne? Und der Wald ist so lebendig und die Leute gehen in den Wald und es tut ihnen so gut und diese Bäume und diese Atmosphäre und diese Feuchtigkeit und da sind die Tiere und da kommen tausend andere Pflanzen und ein Biotop, eine ganze Welt wächst da, aber es ist ein Wald. Der Wald ist nach unserem Gustus leider oft eine Monokultur. Ne? Wir wollen dann da den gleichen Baum und alle gleich und in Reihe und Glied. Ordnung, ne? Erweckungsphase Nummer 1. Ordnung muss sein. Und dann kommt die Trockenheit und die ganzen Fichten sind weg. Dann ist die Monokultur vertrocknet oder der Bock hat die alle geholt. Ja, so ist das. Oder der Sturm hat es umgeworfen, weil das gar nicht passt. Aber wenn ein Wald sein eigenes Wachstum wächst, wenn ein Wald genug Wasser hat, der Wald macht alles von alleine. Misch dich bitte nicht zu viel ein. Das kann der alles selber. Stellt euch das doch mal vor. Eine Gemeinde, die alles selber kann. Die einfach das alles ja selber hat. Die ist ja überreich, ja, wenn das Wasser da ist. Die ist ja Frucht ohne Ende, ja, diverse Frucht. 1000 verschiedene Arten von Pflanzen, die alle miteinander können. Wie machen die das? Ja, frag mich, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, sie machen's. Sehe ich ja, da ist ja der Wald. Ja, also, das wollte ich euch nochmal sagen. Leute, welche Gemeinde haben wir vor Augen? Das Haus oder den Fluss? Das eine ist statisch, alles festgelegt. Das andere ist dynamisch. Es ist eine Bewegung. Eine Bewegung. Und dieser Fluss bewässert die Wüste. Ich weiß nicht, ob die Wüste, also ob die Bedingung ist, also ihr kriegt das Wasser nicht, wenn ihr euch nicht bekehrt. Sondern vielleicht kriegt die Wüste das Wasser einfach, ja, weil sie die Wüste ist. Ne? Und das Wasser fließt einfach da rein. Wir lesen doch von Jesus. Wir lesen von Jesus, dass Kraft von ihm ausging und heilte die Guten. Alle. Ich meine, das ist ja, das macht ja gar keinen Unterschied. Ne? Und wenn da ganz Böse dabei waren, wurden auch geheilt. Gott lässt regnen über Gute und Böse, über alle. Also in manchen Dingen macht Gott keinen Unterschied. Er sagt, ich bringe das Leben, ich bringe das Wasser, ich bringe den, das ist so. Aber viele Leute werden sich erst bekehren können, wenn sie lebendig geworden sind. Es ist so, es muss was, Gott hat uns zuerst geliebt. Das ist dieses zuerst. Ich mach dich schon mal lebendig. Über Bekehrung reden wir dann, ne? Weil dann kannst du ja auch reden. Dann ist schon was angefangen und Gott geht in Vorleistung. Er bringt das Wasser und dann kommt das Leben. Und warum muss man ein Dieb sein, wenn alles überreich ist? Da hört die Konkurrenz auf. Ne? Soll ich dem 3 Äpfel wegnehmen, während ich selber 500 Birnen habe oder was? Also die Fülle beendet die Konkurrenz. Die Fülle beendet unendlich viele Verbrechen. Die Fülle beendet vieles. Vieles, vieles. Wir haben dann ganz andere Probleme als vorher. Ne? Denn wie kriegen wir die Fülle irgendwie angewendet und verteilt und wie geht die Logistik, wie kriegen wir das alles irgendwie noch über die Wüste hinaus, noch irgendwo hingebracht? Also wie machen wir es, wenn wir reich sind und nicht arm? Schön. Dann werden wir ein großes Heer Gottes, das Leben bringt überall hin. Und das Leben fließt einfach von uns. Wir lesen ja von Petrus, ne, der da mit seinem Schatten, der da auf die Kranken fiel. Also der Schatten war auch so. Der Schatten hat keine Unterschiede gemacht. Wer immer da lag, ob der gut oder schlecht war, der Schatten, hat das einfach getan. Ne? Und die Kranken wurden geheilt. Und die Dämonen sind schreiend weggelaufen und ja. Ich denke, manchmal hat sich Petrus gedacht, also ich war es nicht, ich kann auch nichts dafür, ich bin einfach nur da lang gegangen, ich wollte nach Hause, aber ich komme ja nicht bis nach Hause. Es ist ja unmöglich. Ne? Muss ich über Leute steigen, um überhaupt bis zu meiner Haustür zu kommen. Ja. Gut, also für uns gilt es immer wieder und immer wieder, Jesus zu fragen, hey, wie lebendig bin ich? Was ist das Maß meiner Lebendigkeit? Wie kann ich lebendiger werden? Wie kann diese Quelle in mir ausbrechen? Wie kann das Leben von mir fließen? Wenn das Leben fließt, brauchen wir unendlich viele christliche Managementmethoden nicht mehr. Es passiert ja von alleine. Ja, um dich her bricht das Leben aus. Und dann bist du eine Oase und dann wittern die Tiere schon von ferne. Oh, eine neue Oase, was ist denn das? Und dann ziehen die dahin, ne? Dann kommen die zu dir und du denkst dir, also ich habe diese Leute nicht bestellt, aber die kommen alle. Was soll ich tun, was soll ich tun? Die Fülle ist gekommen und die Leute auch noch dazu. Und ja, das Leben ist evangelistisch attraktiv, oder? Ich meine, wie kann man was dagegen haben, lebendig zu werden? Das ist so, das ist wie die Stelle, steh auf, werde Licht. Und die Nationen ziehen hin zum Licht deines Aufgangs, weil das ist attraktiv. Das ist wie wenn du nachts das Licht anmachst und die Motten fliegen alle zu dem Licht. Hast du die Motten bestellt? Hast den Flyer gedruckt? Hast eine Ansage gemacht? Hier. Das passiert sowas von alleine. Bei Jesus lesen wir, es passiert alles von alleine. Ohne Advertisement, ohne Kingdom Management. Es ist alles einfach passiert. Ne? Die Leute kamen ohne Ende, ohne Ende. Wollten auch nicht wieder gehen. Gebt ihr ihnen zu essen? Ja, aber wir sind arm, wir haben nichts. Die waren noch in dieser Denkart. Nee, wir haben nichts. Ja, können wir nicht. Und der Herr sagte, doch, könnt ihr. Könntet ihr doch, wenn ihr wüsstet, wie der Hase läuft. So, ihr kommt und wir hören auf. Ja. Wir haben geredet über Hesekiel 37 und 47. 37, Knochental. Und die Knochen müssen wieder lebendig werden. Die mussten nicht fromm werden, aber lebendig schon. Alles andere kam danach. Und dann in Hesekiel 47 bricht in dem neu gebauten Gemeindehaus das Wasser aus und fließt hinaus unter der Schwelle her. Wird ein Fluss, der alles lebendig macht und alles heilt, wohin er kommt. Und er fließt in die Wüste. Wo wir immer hin wollten. Aber genau wie wir wissen, wenn das Wasser kommt, dann verwandelt sich die Wüste rasend schnell in ein Paradies. Man weiß nicht, wo das alles herkommt. Wie gesagt, ich finde das beeindruckend, wenn man die Filme sieht. Wenn dann in so eine Wüste der Regen kommt, dann auf einmal explodiert die Wüste und wird grün in über Nacht. Also Wahnsinn. Und das ist meine Hoffnung für die Wüste Deutschland, dass, wenn das Wasser kommt, die Wüste explodiert. Es ist so viel gesät worden, so viel gepredigt worden, so viel wurde gedient. Tausende von, aus Amerika gerne, tausende von Predigern sind gekommen und das Wort wurde gesät, 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 gesät. Aber das Wasser, wo ist das Wasser? Und wenn ihr Gemeindeleiter seid, rate ich euch, betet um Wasser. Und dann könnt ihr euch zur Ruhe setzen. Denn dann explodiert das und hast du nicht gesehen, ne? Und dann geht das irgendwie in seiner eigenen Dynamik, entfaltet sich da etwas, das kannst du weder kontrollieren, noch musst du das steuern, noch musst du nachhelfen. Was machst du eigentlich? Was macht die Kirche im Wasser? Also wir, das ist was anderes, als was wir gekannt haben. Ja, und die ganze Gemeinde sagt, Amen, Amen. Leute, dringt darauf an, in den Gebetskreisen. Leben ist wichtig, wirklich wichtig. Es ist oft, dass viele Nebensächlichkeiten zu den Hauptsachen werden und viele Hauptsachen werden zu den Nebensachen. Das ist teuflisch. Typisch Teufel. Kleinigkeiten werden riesig, ja. Und die wichtigen Sachen verliert man ganz aus den Augen. Man gar nicht mehr auf dem Schirm. Und ich finde es teuflisch. Und am Ende ist die Gemeinde wieder wüst und leer. Da sind wir dann wieder am Anfang angekommen, der Schöpfung. Ne? Die Erde war wüst und leer und der Geist schwebte darüber, um wieder von vorne anzufangen. Der Geist hat keine Angst vor Chaos, also das finde ich schon mal gut. Er hat keine Angst vor dem Chaos, er schwebt über dem Chaos und er möchte aus diesem Chaos ein Paradies machen. Es ist immer Paradies. Also unter Paradies kann man mit Gott nicht verhandeln. Es ist nicht verhandelbar. Also darunter geht nicht. Darüber kann man mal drüber reden, aber darunter. Warum auch? So, um euch noch eins oben drauf zu geben und dann Amen zu sagen, Jesaja 35, da steht das natürlich alles, damit ihr wisst, es war eine biblische Predigt. Jesaja 35, freuen werden sich die Wüste. Oh. Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land. Frohlocken wird die Steppe aufblühen wie eine Narzisse. Ist das schön oder ist das schön? Ah, das klingt ja wie eine gute Botschaft, ne? Freuen wird sich die Wüste und die Wüste sagt, ja, warum denn? Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land. Frohlocken wird die Steppe aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken, ja, frohlockend und jubelnd. Also, man sieht, man kriegt es gar nicht richtig ausgedrückt. Ne? Was dieses Maß ist, was hier für eine Freude kommt und für ein Jubel kommt. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Sehen werden sie. Das Reich Gottes wird nicht empfangen durch Arbeit, sondern durch Sehen. Wichtig. Sowas von wichtig. Wenn du es siehst, bist du schon drin. Wenn du es wahrnimmst, ist es schon geschehen. Sehen. Stärkt die schlaffen Hände, festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist doch euer Gott. Siehe, schau, da ist er doch. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge der Stummen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Die Therapien können beendet werden. Das Wasser ist gekommen. Die alle fangen an zu springen und die hören das Wasser genau, trinken endlich genug. Ah. Und die Wüstenglut wird zum Teich, das dürre Land zu Wasserquellen. Ja, also das ist das Bild, ne? So der Geist ist wie dieser Regen, wie dieses Wasser, das kommt. Von oben kommt es als Regen, von unten brechen Quellen auf. Der Fluss fließt, aus den Bergen kommt das Wasser herab. Es gibt viele Wasserbilder. Und so ist es gedacht. Und wenn das Wasser da ist, dann, wenn die Feuchtigkeit da ist, dann geht alles von alleine. Da musst du die Pflanzen nicht mehr motivieren. Nun wachs doch mal. Bitte, bitte. Du bist doch Christ. Du musst wachsen, weißt du doch, steht doch da. Und der kleine Baum sagt, ja, ich würde ja gerne, aber ich weiß ja nicht wie, es geht ja nicht, keine Ahnung, wie soll ich das machen? Aber wenn der kleine Baum die Gießkanne in deiner Hand sehen würde, ah. Ja, wenn das Wasser kommt, geht alles von alleine. dann haben wir andere Probleme. Gut. Singen wir noch ein Lied und dann beten wir.
Was könnt ihr tun, damit das Wasser kommt?
Tja. Zugeben, dass wir Wüste sind, wäre schon mal gut, ne? Wir sind durstig. Wir haben Durst. Wir brauchen das Wasser. Verlangen, Verzweiflung, Sehnsucht sind gute Voraussetzungen, ne? Dass wir danach schreien, dass wir danach verlangen, dass wir es haben müssen. Erweckung kommt immer dann, wenn das Verlangen der Menschen nach Leben und nach diesem Heil übermäßig wird. Leute sagen, ich sterbe, wenn das nicht kommt. Haben sie recht, ne? Ich meine, sie haben ehrlich gesagt recht, ne? Aber sie kapiert, wir sind sowas von tot und dieses Knochenfeld, es ist überhaupt keine Hoffnung, wie soll denn das gehen, das geht überhaupt nicht. Und dann wird geschrien in dieser Vision hier von diesem Tal mit den Knochen, da stand ich vor diesem Tal und dieser Staub und diese Hitze und diese Trockenheit und ich dachte, ich sinke jeden Augenblick ja selber rein in diese Knochen. Und die Knochen riefen mich auch, die sagten, komm zu uns, sei wie wir. Das war also wirklich eine Versuchung, ne? Und ich dachte auch, oh Gott, wie soll man das nur eine Sekunde lang aushalten, das ist aber wirklich schwierig, ne? Und dann sagte Gott mir, ja, du weißt doch, du musst denen sagen, dass die leben sollen. Und ich, ihr sollt leben, das so, ne? Dann sagte Gott, okay, komm, wir machen es zusammen. Hat mich an der Hand genommen und viele Engel um das Knochental herum. Viele Engel und der Herr und auch ich, vielleicht auch welche von euch. Und wir alle sprachen zu diesen Knochen, hört ihr Knochen, das Wort des Herrn, ihr sollt leben. Und sie wollten erst nicht. Haben sie auch lange nicht getan. Und sie waren, und der Wind, und dann, da war so eine große Schlange, die über die Knochen kroch. Und ich wusste, um Gottes Willen, auch das noch. Ne? Schlimmer kann es ja nimmer werden. Ne? Und dann habe ich das gesagt, zweimal, dreimal, fünfmal, und dann habe ich aufgehört. Und der Herr sagte, wie, du hörst auf? Ist er noch nicht fertig? Es ist ja noch nicht passiert. Er sagte, weiter, du musst das so lange sagen, bis die hören. Da kannst du nicht einfach in der Mitte aufhören. Ne? Und ich, ja, aber, ne? Natürlich, ja, aber. Und wie lange wird das sein? Ja, bis es fertig ist. Ne? Und dann, aber mit der Unterstützung der Engel und der Unterstützung Gottes, also irgendwie blieb ich dran, immer weiter. Die Mühle, ne? Hört ihr Knochen, ihr sollt leben, hört doch ihr Knochen, jetzt endlich hört! Ich kann nicht mehr, hört! Wenn ihr nicht lebendig werdet, ich sag euch. Und wir sagen es, wir verlangen es, wir bitten es, wir befehlen es, wir ziehen alle Register. Alles, was uns einfällt, bis der Geist kommt, bis das Leben sich durchsetzt, bis der Widerstand der Knochen gebrochen ist. Und der Friedhof sagt, ich ergebe mich, ist gut. Hast gewonnen, diesmal. Hast gewonnen. Und dann kommt das Leben, dann kommt das, weil wir so danach verlangt haben, weil wir so dabei geblieben sind. Viele Gebetskreise haben genau so angefangen, mit einem Hunger, mit einem Verlangen, mit einer Sehnsucht nach dieser Lebendigwerdung, nach dieser Fülle des Geistes. Wem sage ich das? Und möge der Geist uns Kraft geben, dabei zu bleiben. Nicht nur heute Morgen, sondern dass wir in diesem Verlangen, in dieser Sehnsucht, in dieser Position des Propheten, in diesem Ruf nach dem Leben, dass wir darin bleiben können, stehen können in dieser Position und in diesem Verlangen und in diesem Ruf. natürlich, wir können uns vorstellen, wenn wir das wollen, und ich nehme an, die meisten von uns sind eigentlich doch dafür, oder bist du dagegen, dann, ja, dann fängt das eben immer wieder an, man fängt mit ein paar Leuten das Gebet an, ein Gebetskreis ist davon inspiriert und man fängt an und dann erlahmt das wieder. Ist ja klar, der Teufel möchte das verhindern. Er sagt, die Knochen behalte ich. Das ist die Geschichte, eine erzähle ich noch. Ich habe Zivildienst gemacht im Krankenhaus und den Zivildienst habe ich in dem Krankenhaus auch gewohnt. Ich war immer in dem Krankenhaus. Das war mein Totental. Und ja, da waren die ganzen Kranken, ne? Wurden wir alle da serviert in den Betten, alle waren sie alle. Und ich war Tag und Nacht im Gebet. Was mache ich hier? Was passiert hier? Wie geht denn das mit diesem Elend, mit diesem totalen Elend? Und ich hatte dann eines Nachts einen Traum, so einen sehr lebendigen Traum, wo man weiß, das ist kein normaler Traum. Und in diesem Traum kam ich auf meine Station und dort war auf dem Flur ein Mann hier mit Anzug und Krawatte, hier wie so ein Vertreter, Farmer, wie ein Farmervertreter, sei ehrlich gesagt, mit Koffer, mit einem Köfferchen und ich dachte mir, na, wer ist das denn? In dem Traum, ne? Und ich dachte, wer ist das denn? Und dann kam der auch zu mir und ich fragte ihn, ja, und wer sind Sie denn? Und er sagte, ich bin der Tod. Und ich, ups. Und ich wollte dir nur sagen, die Station gehört mir. Oh Mann, ich war echt geschockt, bin vor der Schreck aufgewacht, sofort. Und hab gedacht, ja, so ist das, ne? Der Tod beansprucht das, gehört mir. Nur, dass du weißt, leg dich nicht mit mir an, gehört mir. Aber weil ich so viel im Gebet war und weil mir diese Dinge so wichtig waren und weil ich in dieser Sehnsucht war und in diesem, und weil ich auch noch da wohnte, ich kam da gar nicht weg. Ich musste immer da bleiben. Ich musste auch 100 Millionen Mal einspringen für andere. Also ich lebte auf dieser Station. Und ich war lebendig, jedenfalls lebendiger wie die anderen. Und dann ging das los auf der Station, dass viele Leute angefangen haben, über Gott zu sprechen. Nicht ich, die. Die fingen an, alle fingen an, über Gott zu reden. Ich kam in irgendein Zimmer und dann sagten Patienten, ja, aber du bist doch ein Pastor. Und ich, ja, wie, ich bin ein Pastor? Ich bin hier Zivildienstleistender, ich bin hier das allerletzte Lichtchen. Und die, ja, nein, du bist ein Pastor. Also interessant, die Leute fingen das an zu merken, hier ist was, auch wenn sie da keine andere Worte für hatten, ne? Und Leute fingen sich an zu bekehren und Leute redeten über Gott und dann hat der Tod sich gedacht, er muss mir doch mal eine Ansage machen, dass das so nicht weitergeht, ne? Das geht ja nicht an, ne? Dass am Ende noch das Leben ausbricht im Krankenhaus. Das ist ja, ne, also muss man mit der Geschäftsführung erstmal absprechen, dass nicht geschäftsschädigend ist. Aber wunderbare Erfahrungen, aber da habe ich das erlebt, ne, dass der Tod sagt, ne, das gehört aber mir, ne, und hier, das ist unter meiner Kontrolle. Oh Mann. Aber wem soll man sowas erzählen? Das ist scary, das ist seltsam, das ist herausfordernd. Und ich wusste, wir müssen mehr Gebet mobilisieren, dass wir stark sind im Herrn, Macht seiner Stärke. Wir singen ein Lied und dann beten wir.